Deutschlandfunk. Hintergrund.
25 Jahre Antikorruptionsgesetz. Ausreichendes Regelwerk für die Politik. Eine Sendung von Isabel Fanrich Lautenschläger.
Wir sind hier direkt beim Café Einstein.
Auf einem Rundgang durch das Berliner Regierungsviertel. Martin Jänert vom Verein Lobby Control zeigt auf das Gebäude vor ihm, verweist auf die räumliche Nähe von Wirtschaft und Politik.
Besonders interessant ist hier, dass in dem Haus über dem Café Einstein eben auch Lobbyistinnen und Lobbyisten sitzen. Und direkt nebenan das Otto-Wels-Haus, eines der Gebäude, in dem die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ihre Büros haben.
Allzu große Nähe von Politik, öffentlicher Verwaltung, Medien, Justiz und Wirtschaft hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder als äußerst problematisch herausgestellt. Darunter so bekannte Fälle wie die in den 1980er Jahren aufgedeckte Flick-Affäre und der CDU-Spendenskandal unter Bundeskanzler Kohl. Und auch aktuell erregen die Maskenaffäre, bei der ehemalige Abgeordnete der CSU straffrei ausgingen, sowie der Rücktritt von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, gegen die die Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts auf Untreue und Vorteilsnahme ermittelt, die Gemüter. Mit einem zentralen Missverständnis will Martin Jänert bei seinen Stadtführungen jedoch aufräumen. Er hält für falsch,
dass viele Lobbyismus und Korruption im Grunde gleichsetzen. Da gibt es schon einen Unterschied, nämlich irgendwie Korruption ist halt einfach strafbar und Lobbyismus ist halt einfach der legale Versuch, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Das ist natürlich auch ein grauer Bereich.
Vor 25 Jahren, am 13. August 1997, trat das erste Gesetz zur Bekämpfung von Korruption in Kraft. Ein Gesetz, das bis heute nur einen Teil der möglichen Korruptionsstraftatbestände erfasst. Darin heißt es unter anderem:
Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Das Gesetz führte bereits bestehende Regelungen zur aktiven und passiven Bestechung von Amtsträgern in Verwaltung und Justiz, aber auch im Geschäftsverkehr, also im unternehmerischen Wettbewerb, zusammen. Außerdem erweiterte es diese. Was bislang nur für den Amtsträger galt, sollte fortan auch für sogenannte Dritte gelten. Seitdem droht auch Ehepartnern, Freunden und Geschäftskollegen, die als Gegenleistung für eine korrupte Handlung etwa in den Genuss einer neuen Stelle oder zu begehrten Veranstaltungskarten kommen, eine Strafe. Allerdings verweist Angela Reitmeier, die im Vorstand der Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland sitzt, auf eine wichtige Lücke im Korruptionsbekämpfungsgesetz von 1997.
Es regelt nämlich nur die Bestechung in Verwaltung und Justiz, nicht aber die Bestechung in der Gesetzgebung, also die Abgeordnetenbestechung, die eigentlich auch hätte ausgeweitet werden müssen.
Dabei wäre eine verschärfte Sanktion des korrupten Verhaltens von Politikern dringend geboten gewesen, betont die Juristin. Die Neuregelung der Abgeordnetenbestechung im Strafgesetzbuch 3 Jahre zuvor sei nicht ausreichend gewesen. Dort heißt es in Passus 108e:
Wer es unternimmt, für eine Wahl oder Abstimmung im Europäischen Parlament oder in einer Volksvertretung des Bundes, der Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände eine Stimme zu kaufen oder zu verkaufen, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Es ging bei dieser Neuregelung also lediglich um den Stimmenkauf oder Verkauf politischer Mandatsträger. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Willy Brandt im Jahr 1972. Damals enthielten sich 2 Unionsabgeordnete, wie sich erst später herausstellte, im Auftrag der DDR-Staatssicherheit der Stimme. Und der Bundeskanzler konnte weiter regieren. Hartmut Bäumer, Vorstandsvorsitzender von Transparency Deutschland, hält die Neuregelung von 1994 für reine Symbolpolitik. Die Auswirkungen seien begrenzt.
Was man gemacht hat, das war eindeutig ein Placebo. Der 108e ist für jeden Juristen erkennbar ein Tatbestand, der vielleicht in 1% aller Fälle zu einer Verurteilung führen kann. Das musste jeder sehen und konnte auch jeder sehen, man wollte es aber nicht sehen.
Dass man dies nicht sehen wollte, hat historische Gründe. Wenige Jahre nach der NS-Diktatur legte das Grundgesetz in Abgrenzung zu Amtsträgern des Staates in Verwaltung und Justiz die besondere Stellung von Bundestagsabgeordneten fest, das freie Mandat.
Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
Kaum nachvollziehbar ist dennoch, dass der Stimmenkauf politischer Mandatsträger 4 Jahrzehnte lang in der neuen Bundesrepublik gesetzlich nicht sanktioniert war. Ursprünglich hatte bereits das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 außer der Bestechung von Amtsträgern in Verwaltung und Justiz den Kauf der Wahlstimme eines Abgeordneten unter Strafe gestellt. Dieses wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Bundesrepublik zwar anfangs übernommen, die Regelung zum Stimmenkauf aber sei bald danach weggefallen, sagt Angela Reitmeier von Transparency Deutschland.
1953 wurden die Wahldelikte neu gefasst, also die Beeinflussung von Wählern, und bei dieser Gelegenheit fiel dann die Abgeordnetenbestechung unter den Tisch. Erst 1994 wurde die Abgeordnetenbestechung neu geregelt in Form nur von Stimmenkauf und Verkauf.
Das Thema Korruption haben Politik und Forschung erst seit den 1990er Jahren stärker im Blick. Was darunter zu verstehen ist, wird unterschiedlich definiert. Häufig verwendet wurde in den letzten 20 Jahren jedoch ein Begriffsverständnis, das weit gefasst war, betont Sebastian Wolf, Professor für Sozialwissenschaften an der Medical School Berlin.
Der Missbrauch anvertrauter Macht zum persönlichen oder privaten Vorteil, das ist eine Definition, die von Transparency International, also der größten Antikorruptionsorganisation im zivilgesellschaftlichen Sektor, verwendet wird und in kleinen Variationen auch von anderen. Das ist eine Definition, also die relativ häufig benutzt wird, aber die auch relativ breit ist, also die zu breit wäre, um im Strafrecht eingesetzt werden zu können, ja, weil sie zu unpräzise ist. Der Vorteil ist aber, dass sie relativ viele Fälle umfasst.
Außerdem sei das Dunkelfeld bei korruptiven Handlungen, wie es auch heißt, besonders groß. Anders als bei Diebstahl etwa, hat keiner der Beteiligten Interesse an einer Aufklärung. Wie die jährlichen Daten des Bundeskriminalamtes zeigen, scheint es die öffentliche Verwaltung zu sein, die bevorzugtes Ziel von Bestechung und Vorteilsgewährung ist. Politische Mandatsträger spielen demgegenüber nur eine nachrangige, dafür öffentlichkeitswirksame und damit exponierte Rolle. In Deutschland hat sich das Ausmaß von korruptem Verhalten im Ganzen in den vergangenen 10 bis 15 Jahren nicht wesentlich verändert, stellt der Kriminalbeamte Ingo Sorgatz mit Blick auf die Statistik fest. Größere Ermittlungsverfahren sorgten gelegentlich für Ausschläge nach oben.
Das Lagebild vom BKA aus dem Jahr 2020 hat das deutlich gezeigt, dass die korruptiven Strukturen, also die qualitativ hochwertige Korruption, ja, die Bestechung, Bestechlichkeit, durchaus präsent sind. Das BKA wertet dann auch immer aus, wie viele Vorteile auf Geberseite erlangt wurden, also wie hoch war der Benefit der Schmierenden, sag ich mal, und diese Werte waren also insbesondere für 2020 bei fast 500 Millionen Euro. Und wenn Sie bedenken, dass das eben nur das sogenannte Hellfeld ist, also vielleicht 10% oder nur 5% dessen, was tatsächlich stattfindet, sind das natürlich enorme Summen.
Korruption gab es immer schon und wird es immer geben. Bestätigen die Zahlen also den Allgemeinplatz? Für Jens-Ivo Engels hat sich im Wesentlichen die öffentliche Wahrnehmung von Korruption verändert. Die Nachkriegsgesellschaft sei mit dem Phänomen anders, deutlich unaufgeregter umgegangen, so der Historiker von der TU Darmstadt, aufgrund eigener Forschungen über die Geschichte der Korruption.
In den ersten Jahrzehnten der bundesrepublikanischen Geschichte wurde zwar über Korruptionsfälle diskutiert, aber es war ein weitgehender Konsens vorherrschend, dass es in Deutschland zumindest kein ernstzunehmendes Korruptionsproblem gebe. Das wurde begründet mit der Auffassung, dass deutsche Staatlichkeit, die Tradition des deutschen Beamtentums, aber auch die politische Elite als unkorrupt galten.
Das Selbstverständnis eines Nachkriegsdeutschlands, das von Naivität zeugt? Oder eine Haltung, die die junge Demokratie schützen wollte? Tatsächlich hatte die Bundesrepublik bereits im zweiten Jahr ihres Bestehens einen handfesten Skandal. Engels verweist auf die sogenannte Hauptstadtaffäre. Abgeordnete der Bayernpartei gerieten 1950 in den Verdacht, Bestechungsgelder angenommen und dann für Bonn als Regierungssitz gestimmt zu haben, nicht aber für Frankfurt am Main. Als weiteren Skandal, in dem es um eine wesentliche staatspolitische Entscheidung gegangen sei, erinnert Engels an das bereits erwähnte gescheiterte Misstrauensvotum gegen Willy Brandt 1972. In beiden Fällen sei darüber direkt und frühzeitig diskutiert worden. Engels:
Wenn man das in Kontrast setzt zu dem, was in den 80er und 90er Jahren an Korruptionsdiskussionen dann in Deutschland, nicht nur in Deutschland, lief, dann hat man den Eindruck, dass die Entscheidungen, die möglicherweise durch Stimmenkauf zustande gekommen sind, immer marginaler wurden, immer weniger weitreichend waren, aber die Bewertung immer strenger wurde.
Die Öffentlichkeit heute ist deutlich sensibilisierter als früher. An das Verhalten von Politikerinnen und Politikern wird mittlerweile eine hohe Messlatte angelegt. Dienstwagen für private Zwecke zu nutzen, gilt längst nicht mehr als Kavaliersdelikt. Sozialwissenschaftler Sebastian Wolf:
Wir sind besonders streng traditionell im Bereich der öffentlichen Verwaltung, wo man besonders hohe ethische Standards anlegt an die Sachlichkeit und an die Integrität der dort Arbeitenden. Von der Bevölkerung kommt man mehr und mehr den Eindruck, eigentlich möchte man, dass Politiker sich fast schon wie Verwaltungsangestellte oder Beamte verhalten.
Schlägt das Pendel schon in die andere Richtung aus? Wird der politische Bereich ungerechtfertigt streng bewertet? Für Jens-Ivo Engels stehen die 80er und 90er Jahre für einen Wendepunkt. Korruption galt nun nicht mehr als gelegentliches Phänomen, sagt der Historiker. Vielmehr habe die Flick-Affäre deutlich gemacht, dass alle etablierten Parteien über Jahre hinweg entgegen gesetzlicher Vorschriften Spenden des Flick-Konzerns erhalten hatten. Mit Folgen.
Und in den 90er Jahren kann man den Beginn dessen beobachten, was wir heute als Politikverdrossenheit bezeichnen. Also ein zunehmendes Misstrauen, das an die Stelle des Vertrauens getreten ist. Und dass man im Zweifel nicht für, sondern gegen den Angeklagten im Grunde argumentiert und davon ausgeht, dass im Zweifel die da oben korrupt und eigennützig sind.
Es waren jedoch vor allem internationale Anstrengungen und das Aufkommen zivilgesellschaftlicher Organisationen, die die Korruptionsdebatte befeuerten. Die deutsche Gesetzgebung reagierte darauf. Juristin Angela Reitmeier:
Vorreiter auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung waren die USA. Sie hatten schon 1977 ein Gesetz gegen korrupte Praktiken im Ausland erlassen, diesen Foreign Corrupt Practices Act. Der war dann auch das Vorbild für die OECD-Konvention gegen Auslandsbestechung, die 1997 aufgelegt wurde.
Damit wandte sich die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr. Zwei Jahre später gründete der Europarat zur gegenseitigen Kontrolle die sogenannte Staatengruppe gegen Korruption. Und 2003 wurde mit der UN-Konvention gegen Korruption die erste umfassende globale Vereinbarung verabschiedet. Diese ratifizierte die Bundesrepublik erst 2014, zu einem Zeitpunkt, als das Gesetz zur Abgeordnetenbestechung 20 Jahre nach seinem Inkrafttreten erweitert wurde.
Wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Der Straftatbestand des Stimmenkaufs oder Verkaufs wird hier nicht mehr explizit genannt, fällt aber unter den Begriff Handlungen, der deutlich mehr Möglichkeiten des Fehlverhaltens umfasst. Die Neufassung ein Erfolg? Nein, sagt Hartmut Bäumer von Transparency. Dem Juristen geht auch diese Erweiterung im Paragraphen 108e nicht weit genug. Ein Abgeordneter würde sich nur im seltensten Fall bei, Zitat, der Wahrnehmung seines Mandates, also im Parlament oder in den Ausschüssen, bestechen lassen. Das würde in der Regel außerhalb dessen stattfinden. Das Gesetz müsste dem Rechnung tragen. Wie das Beispiel Maskenaffäre zeigt. Im März 2020 machten der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein und der bayerische CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter im Auftrag zweier Privatunternehmer möglich, dass Millionen Corona-Schutzmasken an verschiedene Bundes- und Landesbehörden verkauft werden konnten, gegen eine hohe Provision.
Man hat die schwierige Ausgangslage, in der das Land zu Beginn der Corona-Krise mit mangelhafter Maskenausstattung stand, ausgenutzt, hat gesagt, ich besorge euch die Masken zu weit überhöhten Preisen und kriegte dafür, weil man Zugang unter anderem zum Bundesgesundheitsminister und zu dem Abteilungsleiter dort hatte, kriegte den Zuschlag, ich glaube, für 11 Euro pro Maske und dann eben in Millionenbetrag und wurde entsprechend vergütet. Und das ist schon aus meiner oder aus Sicht von Transparency, das ist Korruption in diesem Sinne.
Dass die früheren CSU-Abgeordneten straffrei ausgegangen waren, wurde im Juli vom Bundesgerichtshof für richtig befunden. Sein Argument? Der Gesetzgeber habe mit § 108e bewusst davon abgesehen, Zitat, rein außerparlamentarische Betätigungen des Mandatsträgers zu erfassen. Eine gesetzliche Lücke also? Angela Reitmeier.
Diese Art der missbräuchlichen Einflussnahme ist gerade in Deutschland nicht geregelt. Die Konvention des Europarates schreibt sie vor. Die UN-Konvention gegen Korruption schlägt auch vor, dass solche Bestimmungen übernommen werden sollten. Aber Deutschland hat das nicht umgesetzt.
Allerdings öffnete der Bundesgerichtshof eine Hintertür und erklärte angesichts der Maskenaffäre,
falls der Gesetzgeber eine Strafbarkeitslücke erkennen sollte, ist es seine Sache, darüber zu befinden, ob er sie bestehen lassen oder durch eine neue Regelung schließen will.
Eine Gesellschaft und die von ihr politisch Beauftragten müssen sich immer wieder darüber verständigen, was sie als korrupt ansehen und was nicht, betont Sozialwissenschaftler Sebastian Wolf. Dies ändere sich im Laufe der Zeit und je nach kulturellem Kontext. In einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie würden außerdem mehrere Faktoren zusammentreffen, die Korruption strukturell begünstigen.
Das eine war also eine unbekannte Situation, in der plötzlich Regeln gelockert wurden, ja, um einer Notsituation Herr zu werden. Also zum Beispiel im Vergaberecht wurden Vergabevorschriften gelockert, dass man also viel einfacher Hygienematerial, insbesondere Masken und Kittel und solche, dass man die viel schneller besorgen konnte, ohne die sonstigen Vorschriften und Prozesse, zum Beispiel öffentliche Ausschreibungen, die gerade Korruption ja verhindern sollen.
Außerdem sei es um viel Geld gegangen. Ingo Sorgatz, erster Kriminalhauptkommissar und Dozent, schult die öffentliche Verwaltung, will sie sensibilisieren für Korruption. Außerdem hätten sich hier bereits vor Corona neue Mechanismen der internen Kontrolle etabliert, berichtet er. Vergabeprozesse würden im Mehr-Augen-Prinzip geprüft, von Bestechungsversuchen besonders gefährdete Stellen alle paar Jahre neu besetzt. Beides habe zu ersten Erfolgen geführt, trotz aller Defizite.
Wo wir einen Rückgang tatsächlich sehen, und das ist erfreulich, ist bei der kleinen Korruption, der sogenannten Petty Corruption, also Einladungen, Belohnungen, Geschenke, angenommene Vorteile. Das ist nach meiner Einschätzung sicherlich auch Beleg dafür, dass man in der öffentlichen Verwaltung einfach sensibler geworden ist. Und es wäre schon komisch oder ein Armutszeugnis, wenn nach 25 Jahren Korruptionsprävention das nicht der Fall wäre.
Das war der Hintergrund. 25 Jahre Antikorruptionsgesetz. Ausreichendes Regelwerk für die Politik. Eine Sendung von Isabel Fanrich-Lautenschläger. Redaktion Susanne L. Kafif.